Ihr Lieben, bevor wir mit der Apostelgeschichte beginnen, in diesem Serie durch die Bibelkunde, durch die unterschiedlichen Bücher, wollen wir heute einmal innehalten, ein bisschen einen Rückblick, einen Gesamtblick machen über die letzten vier Bücher, die wir behandelt haben, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie werden gemeinhin die vier Evangelien genannt. Und wir können einmal kurz innehalten und einmal über diesen Begriff nachdenken, Evangelium. Nun, das Wort Evangelium kommt bekanntlich aus dem griechischen Wort Euangelion, bedeutet so viel wie gute Botschaft oder gute Nachricht. Übrigens, wisst ihr, was das englische Wort Gospel meint? Ja? Das kommt von good spell, also gutes Gesagtes. Also im Grunde ein Versuch, das Evangelium im Wortsinn zu übertragen. Ja? Aber im Deutschen haben wir es sozusagen diese griechische Form übernommen als Fachbegriff Evangelium, die gute Nachricht. Im biblischen Sprachgebrauch bezeichnet das Evangelium zuerst die eine gute Botschaft der Offenbarung von Gottes Ratschluss, Menschen mit sich selbst zu versöhnen, indem er ihre Sünden vergibt und ihnen neues Leben schenkt durch Jesus Christus, der Gott ist und Mensch wurde. Die gute Nachricht ist daher die Botschaft von der Person und dem Wirken von Jesus Christus, der durch sein Leben, Sterben und Auferstehen die Erlösung für alle, die an ihn glauben, erwirkt hat. Diese Botschaft, die wurde von den Jüngern gepredigt und bezeugt. Jesus hat sie besonders berufen, um das Evangelium zu verkünden, hinauszutragen, zu predigen. Und in diesen Predigten wurden die wesentlichen Aspekte von Jesu Dienst und die zugehörenden Lehren immer wiederholt und folgten grundsätzlich dem zeitlichen Ablauf der Biografie von Jesus. Also die Jünger, die Jesus gefolgt sind, sie predigten das, was sie erlebt haben mit Jesus. Und dadurch wurde das Evangelium zu einer Art Sammlung, einer Kollektion von Lehren, die im Detail, je nach Sprecher und Situation, natürlich etwas unterschiedlich gewichtet wurden, aber alle den gleichen wesentlichen Inhalt fassten. Schon der Apostel Paulus, er spricht vom Evangelium als einer recht festen Form. In Galater 2, Vers 2, da sagt er: Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Also er konnte einfach sagen, das Evangelium, und man wusste, was damit gemeint ist. Es war ein Begriff, der durchaus mit sich brachte, was für einen Inhalt Paulus hier meint. Das Evangelium, das ich unter den Nationen predige. Und in der Apostelgeschichte finden wir eine Predigt von Petrus im Haus von Cornelius, in dem er das Evangelium, das den Juden gepredigt wurde, nun auch den Heiden predigt, indem er bei der Vorbereitung mit der Taufe des Johannes beginnt und dann den Dienstbeginn von Jesus, seine Taufe, seine Werke und die Wirkung unter den Menschen und schließlich seinen Tod und seine Auferstehung predigte. Und das sehen wir dann ganz schön auch besonders bei Markus, dass er dem Aufbau ziemlich nachgeht. Und wir sehen hier diese Verbindung zwischen, was Evangelium ist und der Predigt der Apostel von dem, was sie bezeugen. Dieses Evangelium, das ursprünglich in mündlicher Form überliefert wurde, es wurde schließlich aufgeschrieben in schriftlicher Form, in literarischer Form. Und dafür wurde ein eigenes Genre kreiert. Obwohl es in einem Rahmen der Geschichtserzählung eingefasst ist, ist es kein Geschichtsbuch. Und obwohl es viel biografisches Material beinhaltet, sind diese Schriften keine Biografien im eigentlichen Sinne. Denn die Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sie beschreiben eigentlich erst das Leben etwas detaillierter von Jesus ab seinem 30. Lebensjahr, konzentrieren sich dann auf die 3,5 Jahre seines Wirkens und gewichten vor allem die letzte Woche, diese Leidenswoche, besonders detailliert. Die Schriften sind auch keine Lehrschriften, die die Ansichten der Verfasser ausdrücken oder irgendwelche systematischen Lehren ausgebreitet werden. Der Hauptzweck dieser Schriften ist es aber in allen, den Glauben an Jesus Christus zu wecken und zu stärken. Und dieses neue Genre wurde später Evangelium genannt. Evangelium, sozusagen eine ganz eigene literarische Form, die das aufnimmt, was als gute Botschaft von den Aposteln gepredigt wurde. Und 4 davon wurden schon in frühester Kirchengeschichte als autoritativ, als glaubwürdig und nützlich angesehen und in der ganzen christlichen Welt verbreitet. Und im Grunde auch nur diese 4. Es gibt kein anderes Buch, das sozusagen mit in dieses Genre mit aufgenommen wird. Das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium. Doch diese Bezeichnung ist etwas missverständlich. Denn es sind nicht verschiedene oder unterschiedliche Evangelien im eigentlichen Sinne. Tatsächlich würden die 4 Evangelisten sicherlich gegen unseren Sprachgebrauch von den Evangelien protestieren. Denn es gibt biblisch gesehen nur ein einziges Evangelium. Und das bezeichnet den Inhalt, auf den alle 4 Evangelisten in ihren Schriften Bezug nehmen. Es gibt ja nicht unterschiedliche gute Nachrichten im eigentlichen Sinne. Und auf den Schriftrollen der Evangelisten, da stand nach heutiger Kenntnis von Anbeginn an, selbst bei den frühesten Schriften, der Titel, ja, es ist ja häufig kein Briefkopf wie in manchen der apostolischen Briefe, aber hier stand wohl außen an der Schriftrolle immer folgendes: Kata Matthäu oder Kata Marku und so weiter. Also die griechische Präposition Kata, das heißt nach oder gemäß, und Matthäu oder Marku sind dann die Namen der Evangelisten im Genitiv. Es stand also da nach oder gemäß Matthäus, nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und das ist interessant, denn es bestätigt, es gibt nur ein Evangelium, aber in vierfacher Form. In der Form nach Matthäus, in der Form nach Markus und so weiter. Es ist ein Evangelium, aber in vierfacher Form wurde es unter der Inspiration des Heiligen Geistes aufgeschrieben. Und zwar von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Aber sie bezeugen eben das eine und nicht unterschiedliche gute Botschaften. Wir haben ein vielfältiges Evangelium, könnten wir sagen. Das eine vielfältige Evangelium in Schriftform, das in unterschiedlicher Weise von der einen guten Botschaft, von der Erlösung in Jesus Christus zeugt. Nun, das zur Klärung. Ich denke, wir können dennoch, wenn wir diese Wahrheit verstanden haben, ist es nicht schlimm, wenn wir sagen, das Johannesevangelium oder das Matthäusevangelium. Wir müssen nur verstehen, dass es nicht, dass wir dann hier das Genre meinen, nämlich diese Schriftform von dem einen Evangelium, und nicht von unterschiedlichen Evangelien sprechen, als hätte das einen unterschiedlichen Inhalt. Nun, die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, das synoptische Problem. Kommt manchmal vor, ist ein theologischer Begriff, der aber gerade hier in Deutschland sehr, sehr verbreitet ist. Die Berichte von Matthäus, Markus und Lukas, sie werden die synoptischen Evangelien genannt. Synoptikos bedeutet etwas zusammenschauen oder etwas als Gesamt betrachten. Und man hat nämlich gesehen, wenn man Matthäus, Markus und Lukas insbesondere, wenn man die miteinander vergleicht, dann sind da ganz viele Erzählungen, die sehr nah beieinander sind. Manchmal gibt es da auch diese diese Notizen oder Fußnoten, die dann darauf hinweisen, wo es in einem anderen der Evangelien die gleiche Geschichte, das gleiche Gleichnis oder die gleiche Wundererzählung dann bei den anderen in anderer Form dargestellt wird. Aber es gibt hier eben sehr große Ähnlichkeiten, sodass in der Forschung die Frage aufkam, ob die Beziehung auf irgendwie gemeinsame schriftliche Quellen, schriftliche Vorlagen zurückgeht. Sodass dass irgendwie es, wie es entstanden ist, dass man halt solch eine große Ähnlichkeit hat, ob es da irgendwelche Vorläufer gab. Man hat nämlich beobachtet, dass fast der gesamte Inhalt des Markus-Evangeliums sowohl in Matthäus als auch in Lukas wiedergefunden werden kann. Und darüber hinaus gibt es einige Erzählungen, die sich nur in Matthäus und Lukas finden, aber nicht in Markus. Und gleichzeitig hat aber jeder Evangeliumsbericht einen unterschiedlichen Schwerpunkt und eine etwas andere Anordnung der einzelnen Erzählungen. Wenn die Evangelisten aber völlig unabhängig voneinander ihre Berichte verfasst hätten, warum stimmen manche Passagen fast wörtlich überein? Und wenn sie voneinander abgeschrieben haben oder aus verschiedenen Quellen etwas nur zusammengesetzt haben, wie können sie dann als original und als autoritativ und inspiriert angesehen werden? Das ist die Frage, die hier aufkommt, und das wird eben diese Frage nach der Beziehung zwischen diesen drei Evangelien, es wird das synoptische Problem genannt. Und eine der verbreitetsten Erklärungen in der wissenschaftlichen Theologie, gerade hier in Deutschland, ist die These, dass Markus zuerst ein Evangelium verfasst habe und Matthäus und Lukas dies übernommen hätten, aber halt ein bisschen anders aufgeteilt. Und zusätzlich hätten halt Matthäus und Lukas noch eine andere Schrift zur Hand gehabt. Mit lauter losen Wortzitaten, lauter Aussagen, ein paar losen Sprüchen von Jesus, die irgendwo jemand gesammelt hat. Das wird Quelle Q genannt. Und aus denen haben sie dann den übrigen Stoff mit den Berichten von Markus zusammengebastelt. Allerdings wurde nie eine Schrift mit derartigen Sprichworten Jesu gefunden. Und auch bei den Kirchenvätern wird nirgendwo solch eine Schrift erwähnt. Und erst viel später haben irgendwelche Sektierer solche vermeintlichen Sammlungen mit Jesus' Worten herausgebracht, die aber erst deutlich später aufkamen. Darüber hinaus gibt es Erzählungen, die hat Markus, die sind weder bei Matthäus noch in Lukas wiederzufinden. Und Matthäus und Lukas haben jeweils eigene Geschichten, die nicht bei den anderen sind. Und plötzlich braucht man, um diese Beziehung zu erklären, braucht man ganz viele weitere Quellen, ganz viele weitere Schriften, um das irgendwie miteinander, diese These aufrechtzuerhalten. Und das wird immer komplizierter. Und dann sagen sie, ja, vielleicht gab es irgendwie eine Vorform von dem Markus und dann später hat er doch noch ein bisschen was dazu geschrieben und das wussten aber Matthäus und Lukas noch nicht und plötzlich wird es ganz kompliziert. Die vermutlich beste Erklärung für das sogenannte synoptische Problem ist die Tatsache, dass die Evangelienberichte alle über das Leben derselben Person schreiben. So viel müssten wir erstmal sagen. Sie schreiben alle über Jesus und sie schreiben über das, was Jesus gesagt und getan hat. Das ist erst einmal nicht besonders weit voneinander entfernt. Sie schreiben dessen Taten und Lehren beständig und auf, und zwar das, was wiederholt über Generationen, über viele Jahre immer wieder gepredigt wurde, gerade auch von den Aposteln. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich manche Geschichten gerade durch die Predigt der Apostel in einer gewissen festen Form überliefert haben, und das erklärt viel mehr, warum viele Passagen ganz ähnlich sind, aber dann doch so einzelne Worte ein bisschen anders gestellt sind im Satz oder sowas, ja? Was bei einem Abschreiben total merkwürdig wäre. Aber wenn jemand einfach sozusagen die gleiche Predigt im Ohr hat, ist das viel wahrscheinlicher. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass hier die lebendige Predigt der Apostel, unter anderem auch von einem von einem Matthäus, durchaus mit in den Ohren waren, mit Einfluss hatten. Und die Evangelisten, sie hatten auch höchstwahrscheinlich einen ganz natürlichen Kontakt untereinander. Manche Forscher so aus vielen Jahrhunderten Entfernung, sie denken immer, es muss alles nur eine literarische Abhängigkeit sein. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Markus und Lukas sich kannten. Und dass Lukas auch bei Matthäus nachgefragt hat, was er erlebt hat. Dass sie untereinander Austausch hatten, dass sie sich kannten, dass sie sich begegnet sind. Und so auch manches an Gemeinsamkeiten aufkam, ist völlig legitim. Ohne dass es irgendwie etwas an Glaubwürdigkeit oder an einer merkwürdigen Abhängigkeit erzwingen würde. Wir können aber sehen, dass der Inhalt der Botschaft, das Evangelium selbst, gerade in den Berichten auch von dem, was Jesus getan hat und gelehrt hat, durchaus in vielen Teilen eine schon fest überlieferte Form hatte. Und auch das Evangelium nach Johannes, es kennt offensichtlich die anderen Berichte und schreibt, und er schreibt in seiner Version bewusst solche Erzählungen auf, die in den anderen fast gar nicht oder in einer anderen Perspektive beschrieben wurden. Und dennoch, oder gerade darum, sind die Evangelien glaubwürdig. Manchmal wird behauptet, die vier Evangelienberichte wären auf einem Konzil unter vielen anderen einfach bestimmt worden. Als hätte es irgendwie 10 Evangelien gegeben und irgendwann hat jemand gesagt, Mensch, wir müssen mal hier ein bisschen Ordnung bringen, komm, wir nehmen einfach diese 4 und die anderen, die verdrängen wir, die werden verworfen. Und darum war auch so ein großes Aufsehen, als man das sogenannte Petrus-Evangelium oder das sogenannte Judas-Evangelium gefunden hat. Und man dachte, oh, eine große Verschwörung, das waren eigentlich in gleicher Weise glaubhafte Evangelienberichte und jetzt hier kommt noch viel mehr Wahrheit zutage. Doch diese sind alle deutlich später entstanden und waren niemals in der Kirche akzeptiert. Es ist ein beeindruckendes historisches Zeugnis von den Kirchenvätern, dass eben nur diese 4 Evangelienberichte tatsächlich in der Kirche anerkannt wurden. Und zwar schon sehr schnell und sehr früh und überall als echt und autoritativ angesehen wurden. Wir haben ein bisschen, sind wir da schon eingegangen, als wir über den Kanon gesprochen haben. Die Kirchenväter zitieren bloß aus diesen Evangelien und nicht irgendwie aus noch anderen irgendwelche Worte Jesu. Und in den kanonischen Listen werden nur diese 4 erwähnt. Es gibt sogar schon Mitte des 2. Jahrhunderts eine Art Zusammenstellung, eine Art Harmonie der Evangelien, das sogenannte Diatessaron, das heißt übersetzt durch 4, also sozusagen ein Evangelium durch das Zeugnis dieser 4, weil es diese 4 verbreiteten Evangelien zu einem zusammenstellte. Doch Irenäus, er wehrte sich ganz vehement, einer der frühen Kirchenväter, vehement gegen so eine plumpe Vereinheitlichung, da er meinte, jeder Bericht müsse für sich selbst stehen bleiben. Dennoch ist diese Tatsache, dass nur diese 4 Evangelien in dieser Evangelienharmonie, in diesem Diatessaron aufgenommen wurden, schon ein entscheidender Beweis dafür, dass es schon im frühen 2. Jahrhundert nur diese 4 Berichte als Evangeliumszeugnisse anerkannt waren. Und überhaupt nicht die Frage war, ob da noch irgendwas anderes mit hineingemischt werden sollte. Es wurde schon damals keine anderen sogenannten Evangelien anerkannt und das bleibt bis heute der Fall. Wir haben hier ein Genre, wovon es nur 4 Exemplare gibt. Die 4 Evangelien. Gott hat diese 4 Evangelisten befähigt, das eine Evangelium in je eigener Form schriftlich zu bezeugen. Und Irenäus, wie gerade eben schon gesagt, er schreibt in seiner bekanntesten Schrift Adversus Hereticus, also gegen die Irrlehrer, schreibt er zu seiner Zeit, im 3. Jahrhundert, die Valentinianer aber bringen ohne alle Scheu ihre eigenen Schreibereien vor und rühmen sich, mehr Evangelien zu haben, als in Wirklichkeit sind. Soweit sind sie sogar in ihrer Kühnheit gegangen, dass sie ein unlängst von ihnen verfasstes Buch Evangelium der Wahrheit nennen, obwohl es nichts mit den Evangelien der Apostel übereinstimmt. so bleibt nicht einmal unser Evangelium vor ihren Lästerungen verschont. Wenn nämlich das von ihnen vorgebrachte Evangelium wahr ist und dieses mit den uns von den Aposteln überlieferten Evangelien keine Ähnlichkeit hat, dann ist doch leicht einzusehen, wie sich aus ihren Schriften nachweisen lässt, dass das apostolische Evangelium nicht wahr ist. Aber auf vielfache und gewichtige Weise haben wir ja nachgewiesen, dass unser Evangelium allein wahr ist und zuverlässig ist und dass es weder mehr noch weniger Evangelium geben kann, als wir vorher gesagt haben. Denn da Gott alles nach Maß und Zahl gemacht hat, so musste auch die Gestalt des Evangeliums wohl abgefasst und wohl berechnet sein. Der geht da wunderbar darauf ein, dass es eben gerade diese vier sind und alle anderen, selbst die dann irgendwie von irgendwelchen Sektierern aufkamen, sie hatten nichts gemeinsam mit diesen apostolischen Zeugnissen von dem einen Evangelium. Ich habe ein Zitat von Goethe gefunden. Hier in Wetzlar gilt ja als Goethestadt. Ich zitiere ihn nicht oft, da ich ihn zwar für eine geistige Größe halte, aber nicht für eine geistliche. Das heißt, er war zwar sehr gelehrt, aber er war nicht besonders gläubig, wie mir scheint. Aber selbst aus gelehrter Sicht kommt er zu folgender Erkenntnis. In einem Brief schreibt er: Dennoch halte ich die Evangelien alle vier für durchaus echt, denn es ist in ihnen der Abglanz einer Hoheit wirksam, die von der Person Christi ausging und die so göttlicher Art ist, wie nur je auf Erden das Göttliche erschienen ist. Mag die geistige Kultur noch immer fortschreiten, mögen die Naturwissenschaften in immer breiteren Ausdehnungen und Tiefe wachsen und der menschliche Geist sich erweitern, wie er will, über die Hoheit und sittliche Kultur des Christentums, wie es uns in den Evangelien schimmert und leuchtet, wird er nicht hinauskommen. Ein schönes Zitat, eine schöne Anerkennung, was für einen ganz eigenen Charakter, eine ganz eigene majestätische Hoheit hier in den Evangelien bezeugt werden. Letztendlich beglaubigt aber die Schrift sich selbst, indem sich Christus der Seele offenbart. Und das hat sie getan, gerade auch in diesen vier Meisterwerken der Evangelisten, wo wir Jesus im Wortlaut hören dürfen. Matthäus, der Jünger Jesu, der auch Levi genannt wird und ein Oberzöllner war. Markus, das ist der Johannes Markus, der ein Einwohner Jerusalems war und mit seiner Mutter die frühe Gemeinde beherbergte. Er reiste mit Barnabas und Paulus und später mit Petrus, dessen Predigten seinen Bericht maßgeblich prägten. Lukas, der Arzt und Gefährte von Paulus, er schrieb den Evangeliumsbericht als ersten Teil, auf dem dann die Apostelgeschichte folgen sollte und darin das Wirken Jesu weitergeht. Und schließlich schrieb Johannes, der Sohn des Zebedäus, auch ein Jünger Jesu, seine Erinnerungen als letztes auf, als er schon alt war. Diese Evangelienberichte, sie sind glaubwürdig, sie zeugen glaubwürdig von dem einen Evangelium, auch wenn sie gerade in der historischen Kritik immer wieder versucht wird, hier die Glaubwürdigkeit anzukratzen oder irgendwelche Abhängigkeiten voneinander herzustellen. So können wir doch sehen, es gibt diese großen Ähnlichkeiten, aber eigentlich sind sie Zeugnisse dafür, wie glaubwürdig und wie wahrhaftig eben gerade das Leben und die Worte und die Taten Jesu überliefert wurden. Aber wir finden auch, und das ist der letzte Punkt, die Unterschiedlichkeit der Berichte. Die vier Evangelienberichte stimmen überein in ihrer groben Beschreibung der Laufbahn Jesu, den übernatürlichen Charakter seines Lebens, die hohe Qualität seiner moralischen Prinzipien, die Wunderwerke seiner Taten und die Bestimmtheit auch seiner Lehre. Und schließlich den absoluten Fokus auf seine freiwillige Hingabe in den Tod am Kreuz und seine herrliche Auferstehung. Alle Evangelisten zeigen uns das Evangelium von dem einen Retter, Jesus Christus. Und alle, sie zeigen das Evangelium als eben diese Erlösung durch Jesu Leben, Sterben und Auferstehen. Hier werden nicht unterschiedliche Frohbotschaften, nicht unterschiedliche Evangelien bezeugt, sondern eben das eine. Doch diese vier verschiedenen Berichte haben auch jeweils ganz eigene individuelle Charakteristika und ganz eigene besondere Ziele. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wenn ihr so mit dem Bibelleseplan angefangen habt und dann seid ihr irgendwann bei Lukas und denkt, Mensch, diese Geschichte, die habe ich doch erst in den letzten Wochen und Monaten schon bei Matthäus gelesen und ich habe sie bei Markus gelesen und irgendwann liest man sie jetzt noch ein drittes Mal. Würde es nicht ausreichen, so eine Art Harmonie, Evangelienharmonie zu haben? So irgendwie eine Zusammenstellung, so ein Diatessaron. Ein Buch, wo das irgendwie alles ein bisschen zusammengefasst ist. Doch, und gerade das ist besonders, Gott hat uns dieses eine Evangelium in vierfacher Form überliefert. Und das war kein Versehen. Und das war nicht, ist nicht nur quasi jetzt unser Luxus, dass wir halt jetzt gerade alle vier Evangelien lesen können, aber sonst war es irgendwie über Jahrtausende, dass in den unterschiedlichen Bereichen jeweils immer nur eins vorherrschte. Nein, tatsächlich haben alle vier eine besondere Bedeutung und einen besonderen Nutzen. Das Evangelium nach Matthäus ist hauptsächlich an Juden gerichtet. Das war sozusagen der erste Ursprung. Es ist an solche gerichtet, die mit dem Alten Testament vertraut sind. Matthäus zeigt in besonderer Weise auf, dass Jesus der Messias ist, der König der Juden. Er zeigt auf, wie sich die alttestamentlichen Verheißungen auf den Messias in Jesus völlig erfüllten. Er ist der Christus, der Messias. Passenderweise beginnt Matthäus seinen Bericht mit dem Familienstammbaum Jesu. Hier heißt es: Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann Abraham zeugte Isaak und so weiter. Das Geschlechtsregister zeigt, dass Jesus der rechtmäßige Erbe des Königreiches ist, das David und seinen Nachkommen versprochen war. Matthäus betont die Glaubwürdigkeit von Jesu Königtum. Er ist tatsächlich der ewige König. Und er ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen. Wir haben es schon, als wir Matthäus behandelt haben, schon sind wir darauf eingegangen, wie viele alttestamentliche Zitate hier gebraucht werden. Markus, er schreibt offensichtlich nicht an Juden, sondern an solche, die mit dem Alten Testament, die das Alte Testament kaum kennen oder nur ganz wenig damit vertraut sind. Seine Leser sind hauptsächlich Menschen aus dem Römischen Reich, die auch die jüdischen Traditionen kaum kennen. Deswegen erklärt Markus die extra noch einmal. Und konsequenterweise beginnt Markus seinen Bericht nicht mit der Geburt Jesu oder den Geschlechtsregistern, welches die Erfüllung einer Prophetie anzeigt, sondern er beginnt sofort mit dem öffentlichen Wirken Jesu. Markus schreibt einen Evangeliumsbericht der Aktion. Jesus wird porträtiert als ein Diener des Herrn, der den Auftrag erfüllt, zu dem Gott ihm gesandt hat, der ständig aktiv ist, eifrig ist. Darum betont Markus Jesu Tun und er und wie er die Aufgabe erfüllt. Bei ihm finden wir mehr Berichte, Wunderberichte als in den anderen Evangelien. Jesus ist der tätige Diener, der sich erniedrigt hat als Mensch, um den Plan Gottes mit Macht zu erfüllen. Lukas, er schreibt an gebildete Leser, wahrscheinlich aus der hellenistischen, aus der griechischen Welt. Neben dem hochedlen Theophilus, dem ja diese Schrift gewidmet ist, geht es wohl an Menschen aus der ganzen griechischen Welt. Er beschreibt sein genaues Vorgehen in der Sammlung von Augenzeugenberichten und seinen geordneten Aufbau. Er zeigt Jesus als den vollkommenen und barmherzigen Priester auf, der nicht nur Mitleid hat mit den Juden, sondern alle Elenden und Schwachen und Ausgegrenzten können bei ihm Barmherzigkeit und Trost finden. Darum betont er die Ereignisse, die Jesu menschliche Begegnung und sein gnädiges Empfinden, seine Barmherzigkeit aufzeigen. Zum Beispiel auch mit den Samaritern und dergleichen. Lukas zeigt auf, Jesus ist der perfekte Mittler, der uns Menschen in all unserem Elend mit Gott verbinden kann, der uns retten kann. Und Johannes war ja selbst ein Augenzeuge des Lebens Jesu, wie auch Matthäus. Und die Dinge, die er aufschreibt, sie dienten dem Zweck, gerade in einer Zeit, in der mehr und mehr Sektierer ganz abstruse Lehren über Jesus verbreiteten, dass er nochmal betont, dass Jesus der ewige Gott ist, der wahrhaftig Mensch geworden ist. Und beides muss gehalten werden gegen solche, die meinten, er wäre nur irgendwie so ein Scheinleib, er war gar nicht richtig Mensch. Und andere, die meinten, er wäre eigentlich richtig Mensch, aber gar nicht richtig Gott. Und Johannes, er bindet diese beiden Dinge zusammen und sagt, nee, wir können nur die Wahrheit des Evangeliums halten, wenn wir das ganz festmachen. Jesus, er ist der wahrhaftige und ewige Gott, der Mensch geworden ist. Und dazu will er seine Leser in besonders fokussierter Weise dazu aufrufen, als an Jesus zu glauben, als dem Sohn Gottes. Und jeder der Evangelisten, er schreibt von dem einen Evangelium, doch in ihrer Betrachtung von Jesus zeichnen sie alle etwas andere Schwerpunkte, der aber nicht dem anderen widerspricht, sondern sie ergänzen einander. Und erst durch diese vier Evangeliumsberichte wird ein vollständiges Bild von Christus aufgezeigt. Ja, tatsächlich, gerade wenn wir die Evangelien lesen, als einzelne Bücher selbst, es wird uns Christus in einer Weise offenbart, von einer Perspektive dargestellt, wie es sie in einem Buch nicht geben kann. Sondern wir können durch diese Evangelisten Christus mehr erkennen in seiner Herrlichkeit, in seinen verschiedenen Eigenschaften, dadurch, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Perspektiven auf Christus sehen. Jemand hat das mal so zusammengefasst: In Matthäus sehen wir Jesus als den Sohn Davids. In Markus sehen wir ihn als den Sohn des Menschen. In Lukas erkennen wir ihn als den Sohn Adams. Und in Johannes betrachten wir ihn als den Sohn Gottes. Und alles gehört zu dem einen Evangelium. Die Kirchenväter, sie fingen früh an, in dieser vierfachen Form des Evangeliums einen besonderen Hinweis der Vorsehung Gottes zu sehen. Und ihr kennt sicher alle in der Offenbarung, Kapitel 4, hier heißt es, ich lese mal ab Vers 6, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten, und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Als die Kirchenväter diesen Text gelesen haben, haben sie gesagt, das passt doch genau auf das vierfältige Evangelium. Und sie haben vielfach so gesucht, da irgendwo, wo so vier Formen vorkamen, dass sie es verglichen haben. Denn Irenäus schreibt zum Beispiel, denn es versteht sich, dass es weder mehr noch weniger als diese vier Evangelien geben kann. Da es nämlich in der Welt, in der wir uns befinden, vier Gegenden und vier Hauptwindrichtungen gibt und die Kirche über die ganze Erde ausgesät ist, das Evangelium aber die Säule und Grundfeste der Kirche und ihr Lebenshauch ist, so muss sie naturgemäß auch vier Säulen haben, die von allen Seiten Unsterblichkeit aushauchen und die Menschen wiederbeleben. Daraus ergibt sich, dass das Wort als Urheber des Weltalls thronend über den Cherubimen und alles umfassend, als es den Menschen sich offenbarte, uns ein viergestaltiges Evangelium gab, das aber von einem Geiste zusammengehalten wird. Wie auch David im Verlangen nach seiner Ankunft ausruft, der du thronest über den Cherubimen, erscheine! Die Cherubim nämlich haben vier Gesichter und diese, ihre Gesichter, sind die Abbilder der Heilseinrichtung des Sohnes Gottes. Denn das erste Tier, heißt es, ist ähnlich einem Löwen, um seine Kraft, Herrschaft und königliche Art auszudrücken. Das zweite ähnlich einem jungen Stiere, um seine Opfer- und Priesterstellung anzuzeigen. Das dritte hat das Angesicht eines Menschen, um seine Ankunft in Menschengestalt aufs Deutlichste zu bezeichnen. Das vierte ist ähnlich einem fliegenden Adler, um die Gnadengabe des auf die Kirche ausströmenden Geistes kundzutun. Und er ordnete nun diese Evangelien entsprechend den Cherubimen, wie wir sie hier in der Offenbarung finden. Und in der Kirchengeschichte wurde weitgehend eine etwas andere Zuordnung übernommen, die von Hieronymus. Ich lese nochmal, ich werde einige längere Zitate hier zitieren, aber ich finde es durchaus interessant. Ihr habt es sicherlich alle schon mal irgendwie auf Gemälden oder irgendwas gesehen, ja, dass bei den Evangelien oder bei den Evangelisten immer eins dieser vier Formen irgendwo vorkam. Löwe oder Stier, Mensch und Adler. Und vielleicht habt ihr euch gewundert, wo das herkommt. Und es kommt tatsächlich daher, dass die Kirchenväter gedacht haben, Mensch, das ist ein passendes Bild dafür, dass so wie der Thron Gottes auf diesen vierförmigen Cherubim thront, so thront das Evangelium auf diesen vier Berichten. Und sie alle zeigen etwas anderes auf von dem Charakter und von dem Wesen Jesu. Die bekannteste Anordnung ist, wie gesagt, die von Hieronymus. Und er erklärt, die erste Gestalt, die eines Menschen, deutet hin auf Matthäus, der wie über einen Menschen zu schreiben beginnt, Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Die zweite Gestalt deutet hin auf Markus, bei dem die Stimme eines brüllenden Löwen in der Wüste hörbar wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht eben seine Pfade. Die dritte Gestalt eines Kalbs deutet hin auf jene, die der Evangelist Lukas vom Priester Zacharias zu Beginn verwenden lässt. Die vierte Gestalt deutet hin auf den Evangelisten Johannes, der, weil er Schwingen eines Adlers erhält und so zu höherem eilen kann, das Wort Gottes erörtert. Augustinus, er greift das auf, sowohl Irenäus und auch Hieronymus, und er beklagt sich, dass sie nur den Anfang von den Evangelien behandeln und ihre Zuordnung machen, je nachdem, was ganz am Anfang von den unterschiedlichen Evangelien steht. Und beklagt sich sehr treffend, wie ich finde, dass man nicht nur den Anfang, sondern den gesamten Charakter des ganzen Evangeliums und des Berichtes, wie Christus hierin dargestellt wird, ansehen müsste, um, wenn man so will, ihm eines dieser Cherubim-Gesichter zuzuordnen. Und demzufolge spricht er sich für folgende Zuordnung aus. Ich lese nochmal ein Zitat. Wahrlich, es ist angemessener, das schreibt jetzt Augustinus, dass derjenige, der uns zum größten Teil den königlichen Charakter Christi zur Kenntnis gebracht hat, vom Löwen repräsentiert wird. Also er schreibt hier über Matthäus. Daher finden wir auch den Löwen erwähnt in Verbindung mit dem königlichen Stamm selbst in der Stelle der Offenbarung, da gesagt ist, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Denn in Matthäus' Erzählung wird von den Magiern aus dem Osten berichtet, die sich nach dem König erkundigen, um ihn anzubeten, von dessen Geburt sie durch die Sterne erfahren haben. So ist auch von Herodes, der selbst ein König war, gesagt, dass er sich vor dem königlichen Kind fürchtete und so viele Kinder tötete, um sicherzustellen, dass der eine mit ihm umkomme. Wiederum wurde von keinem der beiden Auslegungen, also hier meint er Irenäus und Hieronymus, bezweifelt, dass Lukas unter der Figur des Kalbs oder des Stiers in Bezug auf das herausragende Opfer des Priesters gemeint ist. Denn in diesem Evangelium beginnt der Bericht des Erzählers mit Zacharias, dem Priester. Darin wird auch die Beziehung zwischen Maria und Elisabeth erwähnt. Außerdem ist darin vermerkt, dass die Zeremonien, die dem früheren Priesterdienst eigen waren, im Fall des Christuskindes erfüllt wurden. Und eine sorgfältige Prüfung bringt eine ganze Reihe anderer Punkte in unserem Evangelium hervor, durch die deutlich wird, dass Lukas sich mit der Rolle des Priesters befassen wollte. Darauf folgt weiter, dass Markus, der sich weder vorgenommen hat, über die königliche Abstammung Rechenschaft abzulegen, noch etwas Besonderes über das Priestertum darzulegen, weder über das Thema der Vermittlung noch über die Weihe, sondern er kommt als einer hervor, der mit den Dingen umgeht, die der Mensch Christus getan hat. Die scheint anzuzeigen, dass er einfach unter der Gestalt des Mannes unter diesen vier Lebewesen zu sehen sei. Aber diese drei Lebewesen, ob Löwe, Mensch oder Kalb, haben ihren Lauf auf dieser Erde. Und daher beschäftigen sich diese drei Evangelisten hauptsächlich mit den Dingen, die Christus im Fleisch getan hat und mit den Vorschriften, die er den Menschen, die auch die Last des Fleisches tragen, für ihre Unterweisung in der rechtmäßigen Ausübung dieses sterblichen Lebens haben. Wogegen Johannes andererseits wie ein Adler über den Wolken der menschlichen Gebrechlichkeit schwebt und das Licht der unveränderlichen Wahrheit mit den schärfsten und beständigsten Augen des Herzens betrachtet. Nun, man kann von diesem Bildvergleich halten, was man will. Sicherlich ist es nicht hier die einzig angemessene Auslegung in den Cherubimen, nun ein Bild für die Evangelien zu sehen. Aber ich denke, es ist eine hilfreiche Illustration, wenn man so will, wo man sieht, ja, tatsächlich, die Evangelien, sie zeigen uns einen jeweils anderen Schwerpunkt von Christus, unserem Herrn, auf. Und so wie diese vier Cherubim, diese unterschiedlichen Wesen sind, diese unterschiedlichen lebendigen Wesen, es zeigt tatsächlich etwas auf über das Königsamt und über das Priesteramt und über die Gottheit und Menschheit Jesu Christi. Und das finden wir in den Evangelien. Und darum ist es wertvoll, nun auch nicht nur das, was sie gemeinsam haben, sondern auch gerade den besonderen Fokus, die unterschiedliche Gewichtung, die unterschiedliche Zielführung zu sehen. Und nicht nur zu sagen, okay, welchen ursprünglichen Adressaten entspreche ich am meisten, ich bin kein Jude, sondern vielleicht mehr wie aus der hellenistischen Welt, deswegen nehme ich nur den Lukas-Bericht. Es gab manche, die meinten, sie könnten sich irgendwo nur eins raussuchen und die anderen verwerfen, weil sie irgendwie ihnen komisch klangen. Aber tatsächlich sind diese vier Evangelien das, was wir brauchen, weil es alles zu dieser Wahrheit des Evangeliums gehört, wer Christus ist. Ich schließe mit einem Zitat von Dr. Albert Mohler, der schreibt Folgendes. Die vier Evangelien im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sind nicht nur zufällig zusammengebunden. Wir glauben, dass der Heilige Geist ein jeder dieser Evangelien und die Evangelisten inspiriert hat. Und tatsächlich beaufsichtigte der Heilige Geist den ganzen Prozess der Zusammenstellung des Neuen Testaments. So haben wir diese vier autoritativen, irrtumslosen, unfehlbaren und absolut zuverlässigen Wegweiser dahin, wer Jesus ist, was er getan hat und warum es bedeutsam ist. Was wirklich interessant ist, ist, dass der Heilige Geist wusste, dass wir vier brauchen. Und die vier sind nicht identisch, aber sie ergänzen einander. Sie präsentieren uns die gleiche Wahrheit in Bezug auf Christus. Sie widersprechen einander nicht. Sie sind vollständig in Harmonie miteinander. Doch es ist, als würde man sich mit Leuten unterhalten, die Jesus am besten kennen und die autoritativ inspiriert sind, um uns zu erklären, wer er ist und was er sagte und was er tat. Wir brauchen Matthäus, um uns zu sagen, wie genau es in den Kontext des Alten Testaments passt, wer Jesus ist. Wir brauchen Lukas, den Historiker, um auszuführen, was sich zugetragen hat in geordneter Reihenfolge. Wir brauchen Markus, um uns zu sagen, das ist am allerwichtigsten, sogleich und darauf und sofort geschah dies. Und dann brauchen wir Johannes, dieses gigantische, majestätische, theologische Evangelium, um nicht allein zurückzugehen zur Jungfrauengeburt, nicht nur zurückzugehen nach Bethlehem, sondern zurück zur Schöpfung des Universums. Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Wir haben in diesen vier Evangelien alles, was wir brauchen und alles, was wir erhoffen konnten, zu erfahren, wer Jesus ist. Und wir brauchen alle vier. Nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht nur drei, alle vier. Soweit. Gibt es hier Rückfragen oder Ergänzungen, Anmerkungen? Vincent. Die Frage ist, was ist mit der Ehebrecherin? Du meinst hier Johannes 8, diese Passage. Gehört sie quasi zu den Evangelien, zu den Evangelienberichten oder nicht? Das ist ja eine etwas schwierige Sache. Wir finden es nur im Johannesevangelium in unserer Bibel, nicht in den anderen. Aber selbst bei den Funden, die man gemacht hat und Abschriften, war es in unterschiedlichen Stellen und ich glaube sogar einmal auch im Lukas-Evangelium irgendwo drin. Höchstwahrscheinlich ist die Geschichte von der Ehebrecherin nicht ursprünglich in den Evangelien aufgeschrieben worden, aber Es gibt einen Kirchenvater, Papias, der legt nahe, dass es wohl eine mündliche Überlieferung war, die dann irgendwann mit aufgenommen wurde. Das heißt, wahrscheinlich hat es sich so zugetragen, aber es ist nicht in dem Sinne inspiriert, weil wir eben tatsächlich einige Hinweise darauf haben, dass es nicht in der ganz ursprünglichen Abfassung des Johannesevangeliums mit drin stand, sondern wahrscheinlich vielleicht so eine Art Randbemerkung oder sowas, die dann bei den späteren Abschriften einfach mit hineinkam. Wir haben im Grunde nur zwei von solchen Beispielen, das ist eben diese Stelle in Johannes 8 und das Ende von Markus. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein vielfältiges Phänomen, aber an diesen beiden Stellen ist es wahrscheinlich, dass es nicht ganz ursprünglich von den Evangelisten so aufgeschrieben wurde, aber im Fall von dem Markus-Schluss sehen wir, dass es im Grunde fast wie so eine Art Zusammenstellung der anderen Enden oder der anderen Auferstehungsberichte ist. Und im Fall von Johannes 8 und der Ehebrecherin ist es wahrscheinlich eine mündliche Überlieferung, die dann so schriftlich mit aufgenommen wurde. Ja.
Aber kannst du auch was sagen über theologische Abweichungen? Also ich nehme an, dass die auch theologisch ganz andere
Absolut.
Aussagen machen, deshalb
ja.
Nicht kanonisch sind, wie die anders wie die abweichen.
Ganz genau. Also die Frage ist, was ist mit den anderen sogenannten Evangelien, die nicht nur später entstanden sind, sondern ja wahrscheinlich auch inhaltlich anders waren. Wäre jetzt hier nicht die Zeit, sozusagen detailliert die einzelnen durchzugehen, inhaltlich. Wir finden bei vielen tatsächlich keine richtige Reihenfolge, sondern ein bisschen willkürlich zusammengestellte Geschichten und dann aber auch sehr stark gefärbt. Irenäus deutet das an bei den Valentinianern, dass es ihre eigenen Schriften sind, wo sie dann quasi ihre Meinungen, ihre Überzeugungen dort mit hineingedichtet haben. Da ist viel, wir würden es heute esoterisch nennen, ja, dass dann, ich glaube, im Petrus-Evangelium kommt dann da irgendwie auch so ein, dass das Kreuz selbst etwas ruft oder sowas. Und also so ziemlich abstruse Geschichten. Relativ deutlich, wenn man das vergleicht, dass sie inhaltlich eine ganz andere Ebene haben, ein ganz anderes Level. Ja.
Ja, weil man ja oft hört von Leuten, ja, es wird rausgenommen und das gehört dazu.
Genau.
Das finde ich immer, man kann das gar nicht dazu nehmen, wenn es ganz andere eigentlich Botschaft hat.
Ja.
Dann ist es ja schon theologisch klar, dass das was anderes ist und dass es eben nicht dazu gehört und dass es die Kirchenväter und die Christen das nicht akzeptiert haben.
Ganz richtig. Also diese tatsächlich, ich weiß nicht, manchmal kommt man mit Leuten ins Gespräch und die bringen das als Begründung an. Da gab es ja ganz viele und das wurde einfach nicht anerkannt, einfach weil jemand sozusagen die Macht hatte zu bestimmen, was jetzt, welche Richtung das Christentum folgen soll und welches nicht. Aber tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man, es ist völlig abweichend. Und deswegen habe ich auch dieses Zitat von Irenäus hier genommen, wo er sagt, die stimmen nichts überein mit den apostolischen Evangelien. Ja? Also sie haben das wirklich verglichen und dann haben gesagt, also hier wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Das ist so deutlich, das hat nichts zu tun mit dem, was die Apostel gepredigt haben. Und auch das finden bei auch bei Papias von Hierapolis. Er selbst hat die Apostel selbst nicht mehr direkt gehört, aber er sagt, er hat noch die gehört, die wiederum die Apostel gehört haben. Und er hat großartig von denen profitiert, die noch selbst unter den Aposteln gelernt haben und weitererzählt haben, was die gesagt haben. Und er sagt, es deutet stark darauf hin, was es eigentlich hier für eine Überlieferungskultur auch im Mündlichen gab, wie sehr am Leben erhalten wurde, was die Apostel gepredigt haben. Und das wurde, wir finden das ja schon in Apostelgeschichte 2, wo deutlich wird, sie blieben aber einmütig in der Lehre der Apostel. Das heißt, hier wurde sehr genau darauf geachtet, was ist apostolische Lehre? Und das wurde selbst Generationen später, war das noch in einer recht festen Form klar, das hier ist apostolische Lehre. Und deswegen konnte man auch ziemlich deutlich unterscheiden von dem, ach ja, das geht hier auf das Evangelium zurück, was die Apostel verkündet haben, und von den sogenannten Irrlehrern, Irenäus bezeichnet sie dann als Heretiker, also als Irrlehrer, weil er sagte, hier, das hat nichts mehr zu tun mit dem, was ursprünglich als Evangelium bezeugt wurde. Und wir müssten darauf achten, dass wir das Evangelium nicht einfach zu breit fassen und alles, was irgendwie fröhlich und gut erscheint, als Evangelium werten. Ja? Und die rühmen sich sogar noch, dass sie mehr Evangelien haben. Und so wird es heute halt auch gerade in der Bibelkritik häufig gebraucht als eine Art Argument gegen den neutestamentlichen Kanon, gegen die Glaubwürdigkeit der Evangelienberichte. Aber wenn man dem tatsächlich historisch auch nachgeht, ist das ein ziemlich schwaches Argument. Gut, dann lass uns nochmal mit Gebet schließen. Unser Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Und nicht nur nach eigenen Träumereien, nicht nur in unserer eigenen Vorstellung oder geführt von irgendwelchen Empfindungen, sondern dass du dich in so deutlicher Form uns geoffenbart hast, gerade durch dieses vielfältige Evangelium. Danke, dass wir es lesen dürfen, schwarz auf weiß. Danke, dass du durch deinen Geist die Evangelisten geleitet und inspiriert hast, dass sie diese Wahrheit aufschreiben können, auf dass es in fester Form übermittelt werden kann und nicht von all den Lügen und Listen der Menschen verdreht und verdorben wird. Aber Herr, dass wir dich erkennen dürfen, als der du bist, unser König, unser wahrhaftiger hoher Priester, Gott, der Mensch geworden ist. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, ja auch diesen Wert und dieses Wunder darüber immer mehr zu staunen und dich immer mehr zu erkennen, ja in dieser Erkenntnis zu wachsen. Wir bitten dich, gebrauche auch diese Evangelienberichte, die uns größtenteils doch so bekannt sind, um uns immer wieder neu etwas aufzuschließen, aufzuzeigen, auch in dem Zusammenhang von dem, wer du bist. Was für einen herrlichen Charakter du hast und wie wunderbar du dein Amt vollkommen ausführst. Danke, Herr, für diese Zuverlässigkeit und die Glaubwürdigkeit deines Wortes, aber vor allem auch dafür, dass du es bezeugst in unserem Herzen durch deinen Geist, dass du uns überführst durch dein Wort, ja, und dass wir Gemeinschaft mit dir haben können, dass du uns selbst begegnest. Und wir bitten dich, fahre fort darin, Herr, und leite uns, dass wir wachsen im Glauben und in der Erkenntnis zur Ehre deines Namens. Amen.